will nicht mehr auf jeder Hochzeit tanzen. Ich will nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen. Am besten bin ich ehrlicherweise für viele einfach uninteressant.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in dieser Episode zu begrüßen. Seit einiger Zeit frage ich mich, wieso sprechen auf Social Media plötzlich alle über Mental Health? Überall gibt es Content zu ADHS, Depressionen oder Angststörungen. Versteht mich nicht falsch, natürlich ist es enorm wichtig, dass wir uns über psychische Krankheiten austauschen, auch öffentlich. Ich frage mich nur, ob die derzeitige Entwicklung, die wir gerade sehen, wirklich zu einer Entstigmatisierung beiträgt oder ob letztlich nicht vor allem Unternehmen ihren Profit daraus ziehen, indem sie Menschen, die eigentlich Hilfe suchen, Produkte verkaufen. Jedenfalls wage ich zu bezweifeln, dass eine Morgenroutine aus Meditation, Rosenquarzroller, Yoga und Matcha-Latte, wie sie in einigen Videos angepriesen wird, wirklich Depressionen lindern kann. Luisa Dellert ist da ganz ähnlicher Meinung. Allerdings spricht die Influencerin und Autorin selbst auch sehr offen auf Social Media über ihre mentale Gesundheit. Vor fast einem Jahr ging bei ihr plötzlich gar nichts mehr. Sie erhielt die Diagnose Burnout und Depression. Seitdem teilt Luisa ihren neuen Alltag mit der Krankheit. Viele sind ihr dafür dankbar. Allerdings wird ihr auch vorgeworfen, sie sei damit nur auf einen Trend aufgesprungen. Denn bevor es bei Luisa um Mental Health ging, war sie Fitness-Influencerin, dann ging es um Body Positivity und in den letzten Jahren gab es vor allem Content rund um Nachhaltigkeitsthemen. Auch deshalb wollte ich gerne mit Luisa sprechen, um sie zu fragen, wie es zu diesen verschiedenen Sinneswandeln eigentlich kam und was sie dazu bewegt, so intime Details ihres Lebens mit fremden Menschen zu teilen. Und falls ihr eigene Gedanken zu dem Thema habt, schreibt sie mir gerne in einer Mail oder auf Instagram. Ich würde mich sehr freuen. Hallo, herzlich willkommen, Lou, hier im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Du hast ja im Juni letzten Jahres auf Social Media bekannt gegeben, dass du einen Burnout hattest und unter einer ja doch ernsthaften Depression leidest, die dich ja zumindest erwürgt es so oder du teilst es so auf Social Media, die dich immer noch im Alltag begleitet. Und jetzt würde mich ganz zu Anfang einfach ja auf einer persönlichen Ebene vielleicht sogar interessieren, wieso hast du dich denn trotzdem entschieden, hier bei mir im Podcast zu sein?
Also erstmal entscheide ich das momentan immer so von Woche zu Woche und mein Kalender sieht inzwischen ganz anders aus als noch vor einem Jahr und daher ist es für mich total entspannt inzwischen wieder, mal einen Termin pro Tag zu machen. Und deswegen fand ich es auch voll schön, bei dir im Podcast zu sein, weil ich den auch selber tatsächlich ab und an höre und das auch nicht bei dir nur so ein Wohlfühl-Podcast ist, sondern wir vielleicht ja auch ein bisschen kritisch auf manche Dinge gucken, bei denen ich selbst für mich noch keine hundertprozentige Meinung formen konnte. Und von daher kannst du mir vielleicht auch ein, zwei Impulse mitgeben. Und deswegen habe ich gleich gesagt, ja, hey, habe ich voll Bock drauf.
Das freut und ehrt mich natürlich total und vielleicht einerseits der Transparenz halber und auf der anderen Seite vielleicht ist es auch ein ganz, ganz interessant zu wissen. Ich weiß nicht mal, ob du dich dran erinnerst, aber wir kennen uns ja sogar aus dem realen Leben, könnte man sagen, von vor vielen, vielen Jahren noch. Da waren wir beide noch so in der Fitness-Bubble, würde ich mal sagen, drin.
Oh ja, das ist schon lange her.
Das ist sehr lange her, auf jeden Fall. Ich habe, Fun Fact, gerade zu der Zeit ein Praktikum in der Social-Media-Marketing-Abteilung bei so einem Proteinhersteller gemacht. Mhm. Und da hatten wir, glaube ich, gerade mit dir irgendwie eine Kooperation gestartet. Und dann haben wir uns da auf einem Fotoshooting getroffen. Und aus dieser persönlichen Erfahrung heraus, dass du auf jeden Fall so in meiner Wahrnehmung schon sehr lange quasi da bist oder halt ja auch präsent bist, mhm, und ich so ein bisschen deinen Weg mitverfolgt habe, habe ich mir auch gedacht, dass ich es irgendwie sehr, sehr, sehr spannend finde, einfach mal zu erfahren, wie es dir so in der ganzen Zeit ergangen ist mit deinen vielleicht auch unterschiedlichen Sinneswandeln, die du hattest. Deswegen war das auf jeden Fall auch ein Grund, dass ich dachte, Mensch, eigentlich wäre es cool, jetzt mal mit der Lou vielleicht so ein bisschen zu reflektieren, vielleicht einiges auch kritisch zu hinterfragen, gemeinsam. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, voll schön. Dann let's go, würde ich sagen.
Genau, also du hast ja eben schon gesagt, so okay, dein Leben vor einiger, gar nicht allzu langer Zeit sah jetzt noch ein bisschen anders aus. Du hattest einen ziemlich vollen Terminkalender. Vielleicht magst du für die, die dich jetzt irgendwie auch noch nicht kennen, die noch nicht irgendwie auf Social Media oder in Podcasts über dich gestolpert sind, mal so erzählen, wie es denn vielleicht überhaupt auch zu der Situation gekommen ist, in der du jetzt bist. Also auch vielleicht, wie es zu dem Burnout gekommen ist.
Mhm. Ich probiere das kurz zu halten, aber für die, die mich nicht kennen, 2013 habe ich mich auf Instagram angemeldet, aber damals einfach nur, weil ich abnehmen wollte. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, und Deutschland wusste es auch noch nicht, was eine Influencerin ist. Das heißt, ich wollte einfach nur so hobbymäßig da mal gucken, was ich machen kann. Und daraus hat sich entwickelt, dass ich irgendwie dann Menschen auf meinem Account gesammelt haben, die das interessant fanden. Und irgendwann kam so dieses Thema Influencer und Blogger. Und ja, ich habe mich dann damit selbstständig gemacht, weil ich das einfach ausprobieren wollte. Und deswegen waren die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, ein ziemlicher Ritt in der Öffentlichkeit mit immer wieder tollen Momenten, aber auch tiefen Fehlern, die ich gemacht habe. Und einem ganz großen Problem, dass ich nämlich ein ziemlich großer People-Pleaser bin und ganz viel Harmonie auch brauche und es immer allen Menschen gerne recht machen möchte. Und ich glaube, dass das mit dazu beigetragen hat, unter anderem, dass es mir so ging, wie es letztes Jahr dann im Mai der Fall war.
Das klingt jetzt natürlich alles so sehr, sehr reflektiert und wahrscheinlich hast du ja auch dir in den letzten Monaten, in der du dir ja auch eine Pause genommen hast, viel darüber nachgedacht, wie es jetzt irgendwie so für dich weitergehen kann und scheinbar konnte es nicht so weitergehen wie vorher. Aber wie war dieser Moment? Wie hast du das festgestellt? Oder du hast gerade gesagt, Social Media war schon auf eine Art, hat mit dazu beigetragen, aber kannst du es noch konkretisieren? Waren das bestimmte Dinge, die es zum Burnout geführt haben und wie hat sich das geäußert?
Ja. Genau, also mir ist wichtig zu sagen, dass jetzt Social Media nicht der Hauptgrund ist, weil ich inzwischen durch meine Therapie weiß und da auch immer noch sehr viel am Arbeiten an mir bin, dass das letztendlich auch mit aus meiner Kindheit rührt und ich da auch vielleicht Traumata nicht aufgearbeitet habe, die jetzt während diesem Burnout dann einfach auch ausgebrochen sind und nochmal mich herausgefordert haben. Und ich sag mal so, die letzten 10 Jahre fand ich es immer ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig, ganz viel zu arbeiten. Also von Montag bis Sonntag, von morgens bis abends. Man denkt ja bei Influencern immer, die machen irgendwie 2 Fotos und dann chillen die den ganzen Tag. Aber bei mir war von Anfang an immer so dieser Anspruch, auch noch was Eigenes machen zu wollen. Und deswegen hatte ich damals in der Fitnesszeit dann irgendwie ein Fitnessfestival organisiert, in der Nachhaltigkeitsphase einen Online-Shop an den Start gebracht. Und ja, es gab immer mehrere Dinge, die ich gleichzeitig getan habe. Und mein Kalender war immer sehr voll, ohne Pausen. Und ich hatte immer das Bedürfnis, ja, noch ein Projekt anzunehmen, noch mehr zu machen. Und das letztendlich hat mit dazu beigetragen, dass mein Körper gesagt hat letztes Jahr, ich kann nicht mehr, weil es die letzten Jahre immer schon mal Anzeichen gab und Phasen, in denen ich wirklich gar nicht mehr konnte, in denen ich voll viel geweint habe und dann mal so 2 Wochen Pause brauchte. Und in diesen 2 Wochen Pause habe ich dann aber trotzdem E-Mails weiter beantwortet und war trotzdem irgendwie erreichbar. Und ich glaube, heute zu wissen, dass das einfach nicht gesund war und letztendlich dann mein Körper Ende Mai gesagt hat, okay, Lu, das geht so nicht mehr weiter und ja, ich dann gar nicht mehr konnte.
Du hast dann ja eine kurze Social-Media-Pause gemacht und dann aber auch, würde ich jetzt sagen, relativ schnell, glaube ich, wieder angefangen, Content zu teilen und vor allem eben zu Themen wie Mental Health und wie sich dein Alltag durch das Burnout und die Depression verändert hat. Hast du davor, also bevor du wieder online gegangen bist, auch darüber nachgedacht, mit Social Media ganz aufzuhören?
Ja, diesen Gedanken habe ich immer mal gehabt. Es wäre gelogen, wenn der nicht da wäre. Aber, und das muss man halt auch einfach ganz klar sagen, es ist ein Privileg, diese Reichweite zu haben. Und mit diesem Privileg durfte ich und darf ich auch immer noch Geld verdienen. Und deswegen habe ich mich nie getraut, ganz damit aufzuhören und halt immer in Kauf genommen, dass ich irgendwelche doofen Kommentare bekomme oder dass mich das am Ende vielleicht doch mehr stresst, als ich denke. Und Ende Mai konnte ich dann auch gar nicht mehr überhaupt irgendetwas machen. Also da war es mir scheißegal, was auf Social Media passiert. Da war es mir dann auch irgendwie egal, was vielleicht auch Kunden sagen, die Verbindlichkeiten mit mir oder mit denen ich Verbindlichkeiten eingegangen bin. Und deswegen brauchte ich dann erstmal so 2,5 Monate, in denen ich wirklich gar nichts gemacht habe, weil ich auch gar nichts mehr machen konnte. Und für Leute, die, glaube ich, auf Social Media jeden Tag ihr Leben teilen, ist das eine lange Zeit. Für mich war das auch eine sehr erholsame Zeit. Und danach habe ich tatsächlich wieder angefangen, darüber zu reden. Auch, und das kann ich nicht leugnen, bestimmt aus einem kleinen Druck heraus, den ich nie, glaube ich, ganz ablegen werde und auch nie ablegen kann. Scheiße, wenn du jetzt gar nicht mehr auf Social Media bist, dann denkt auch vielleicht keiner mehr über dich nach. Und ich glaube, das war auch ein Grund, der dazu beigetragen hat, dann auf jeden Fall auch mal wieder von mir hören zu lassen, aber anders als die ganzen letzten Monate. Also ich habe einfach nur dann was geteilt, wenn ich es gefühlt habe. Ich hatte dann nicht so diesen festen Rhythmus, den ich 10 Jahre lang hatte.
Ich finde das sehr, sehr spannend, was du da erzählst und kann auch in einigen Punkten auf jeden Fall mich wiederfinden. Es gab nämlich selber bei mir mal eine Zeit, in der ich noch viel aktiver auf Social Media war. Mhm. Also ich hatte auch keinen Contentplan, aber ich war auf jeden Fall auch abhängiger von Social Media in finanzieller Hinsicht. Ich hätte mich jetzt, glaube ich, damals nicht als Influencerin direkt bezeichnet, aber ich habe teilweise so Kooperationen gehabt. Und das heißt, es hat schon einen Anteil an meinem Einkommen gehabt, was ja auch dann wiederum Druck auslöst. Genau das, was du sagst, man hat irgendwie Angst an Relevanz zu verlieren, was dann wiederum mit Geldeinbußen einhergeht. Deswegen ist das, finde ich, auch wichtig, nochmal zu betonen, dass das nicht immer einfach nur eine Entscheidung ist von, ja, jetzt höre ich halt damit auf, weil ich fühle es einfach gerade nicht mehr, sondern es ist irgendwo auch einfach eine Marktlogik, die dahinter steckt. Und es ist dann eine Entscheidung, die man sich auf eine Art auch leisten können muss. Für mich war auf jeden Fall damals dann irgendwann der Punkt erreicht, dass ich gemerkt habe, mich macht das wirklich auch mental und körperlich kaputt, sozusagen diese, also auch etwas zu bewerben, was ich vielleicht nicht, wo ich nicht dahinter stehe komplett, weil man kann das nie. Ich kann ja auch nicht vor allem für Unternehmen Verantwortung übernehmen, wenn die wiederum für ihre, keine Ahnung, Lieferketten keine Verantwortung übernehmen und man selber dann aber eben sein Gesicht dafür hinhält. Und das war für mich irgendwann so unerträglich, dass ich da selbst auch gesagt habe, ich kann das nicht mehr und ich möchte mir alternative Wege suchen, eine finanzielle Sicherheit irgendwie zu schaffen. Aber es ist keine leichte Entscheidung. Es ist aber eine Entscheidung auf jeden Fall gewesen, die ich bis heute nicht bereue und die auch dazu beigetragen hat, dass ich heute keinen Druck oder viel, viel weniger Druck auf jeden Fall empfinde, auf Social Media online zu sein und etwas irgendwie zu teilen.
Aber das ist ja voll schön zu hören. Also das freut mich voll für dich, dass du das hinbekommen hast und gleichzeitig so ehrlich auch bist, weil das tut mir auch gut zu hören, dass es einfach auch andere Menschen gibt, die sich auch trauen, öffentlich zu sagen, hey, natürlich ist das irgendwo ein Druck. Natürlich guckt man auch, wie viele Zahlen haben die anderen, was performt. Und natürlich ist es halt ein krasses Privileg, über diese Plattform Geld verdienen zu dürfen.
Auf jeden Fall, aber es bringt eben auch viele, viele Schwierigkeiten mit sich, die sich, glaube ich, viele Menschen nicht vorstellen können, die nicht mal selbst in dieser Position gewesen sind. Also es ist leichter, glaube ich, von außen das zu beurteilen und auch zu verurteilen. Und daran würde jetzt nochmal meine andere Frage anknüpfen. Und zwar, du hast eben schon gesagt, dass du auf Social Media neben viel Zuspruch und Verständnis von anderen auch sehr viel Hass Kommentare bekommst, die ziemlich doll sind. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die dir jetzt unterstellen, du würdest bloß auf einen neuen Trend aufspringen, indem du von deiner Krankheit, also von der Depression und dem Burnout erzählst und damit irgendwie Aufmerksamkeit erlangen möchtest. Deswegen, das ist ja schon eine schwierige Situation, der du dich da aussetzt und auch eine teilweise gefährliche vielleicht sogar. Was denkst du, woher kommt der Wunsch, überhaupt so intime Erfahrungen mit einer großen Öffentlichkeit zu teilen? Du hast ja auch das schon im Prinzip früher gemacht, wenn du auch zum Beispiel über deine Essstörung damals gesprochen hast.
Das fragen mich viele Leute und ich kann wirklich nur ganz, ganz ehrlich antworten, dass ich einfach schon immer, also auch vor Social Media, ein sehr offener Mensch war, dem nie etwas peinlich war. Mir war es nie unangenehm, über irgendwelche Themen mit meinen Freundinnen, mit fremden Personen zu sprechen. Ich weiß nicht, ich habe ich besitze nicht so viel Scham tatsächlich und bin immer der Meinung, man kann und sollte über alles reden, weil es immer einen Mehrwert für alle Parteien hat, ehrlich und offen zu sein. Und deswegen war das auch damals für mich kein Biggie, mich auf Instagram anzumelden, als das noch alle ganz befremdlich fanden und oh, wie kann man sich da jetzt in Sport-BH zeigen. Ich hatte nie ein Problem damit. Und ich glaube, daher rührt das einfach bei mir, dass mir nichts unangenehm ist. Und es gibt ja immer, gerade auch im Journalismus, ist es ja so, dass man, wenn man über Menschen spricht, Menschen auch gerne in Schubladen steckt, damit man sie besser greifen und kategorisieren kann. Und das ist natürlich bei mir auch die letzten Jahre immer wieder passiert, was voll verständlich irgendwo ist, ne? Also am Anfang war ich die Fitness-Influencerin, dann habe ich die Herz-OP gehabt und danach halt nicht mehr so Fitness betrieben wie vorher. Dann war ich irgendwie für alle die Selbstliebe-Influencerin. Dann weiß ich noch, damals war ich ja auf Malta im Urlaub, ein Jahr bevor irgendwie Fridays for Future und Greta präsent geworden sind, dann war ich die Nachhaltigkeitsinfluencerin. Und jetzt, ohne dass ich das irgendwo erwähnt habe, bin ich jetzt für einige Medien die Mental Health Influencerin. Und das ist etwas, was mich voll unter Druck setzt, weil am Ende des Tages wollte ich immer nur Lou sein. Und auch wenn man das nicht glauben mag, da hängt nicht so viel Strategie dahinter. Also klar hängt Strategie dahinter, dass ich damals, als ich über Nachhaltigkeit dann viel gesprochen habe, überlegt habe, wie kann ich unabhängig von Unternehmen sein und mir einen Online-Shop aufgebaut habe. Das ist Strategie. Aber dass ich über dieses Thema gesprochen habe, das kommt einfach jedes Mal so aus meiner Lebenssituation und dem heraus, was mich interessiert. Und deswegen verletzt mich das auch schon, wenn Leute dann sagen, Lou, du machst das jetzt nur, weil du jetzt auf einen neuen Zug aufspringen willst. Weil das war damals nicht so und das ist heute auch nicht so. Und wenn ich etwas wirklich schwören kann, dann, dass ich mit sowas wie mit dem Burnout, ich habe mich damit vorher nie auseinandergesetzt. Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal in so eine Situation komme. Und sowas zu spielen, wäre schon richtig räudig, ehrlicherweise. Und ich wünschte heute mir zwar nicht, dass ich nicht durch diese Phase gegangen wäre, weil ich sehr viel daraus gelernt habe, aber ich glaube einfach nicht daran, dass Leute das faken. Das wäre super unmenschlich und deswegen, ja, verletzt mich das schon manchmal.
Kann ich verstehen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich immer auch da wieder von außen leichter zu beurteilen oder sich eine Meinung zu bilden, als dann wirklich, also die Menschen können ja nicht nachempfinden, welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass du dich irgendwie für etwas interessiert hast. Also, weil ich finde ganz spannend, ich habe tatsächlich sehr ähnliche Phasen, glaube ich, durchgemacht wie du. Und ich würde sagen, ein großer Teil oder etwas, was dazu beigetragen hat, dass ich diese Phasen von Fitness zu Selbstliebe und dann habe ich mich irgendwie auch mehr für Nachhaltigkeit interessiert, was heute auch noch der Fall ist. Vielleicht nur auf einer größeren, systemischeren, politischen Ebene, als es dann zu Anfang der Fall war, wo es irgendwie mehr darum ging, sein eigenes Leben hinsichtlich Nachhaltigkeit irgendwie zu optimieren. Dass das einerseits, es ist ja irgendwie eine Wechselwirkung zwischen außen und innerem oder äußerem und innerem Prozess, zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und der eigenen Entwicklung. Und es gibt natürlich Menschen, die irgendwie auf Social Media oder in der Öffentlichkeit aktiv sind, die sehr konstant bei einer Sache bleiben. Also wenn man sich jetzt Pamela Reif anguckt, die hat, glaube ich, auch 2013 oder so angefangen, meine ich. Und die macht bis heute Fitness. Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch, ich verfolge das nicht ganz genau, vielleicht, also die wird sicherlich auch noch andere Hobbys haben, aber in dem, wie sie sich nach außen hin zeigt, ist sie sehr konstant. Und für manche Leute bedeutet das nach dem Motto, sie ist sich treu geblieben wahrscheinlich und sie hat irgendwie ihr Geschäftsmodell und das funktioniert, good for her. Aber ich glaube, es ist genauso normal, sich im Leben weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite verstehe ich irgendwo diese Kritik, dass Influencer und Influencerinnen, jetzt gar nicht nur du, die dann eben schon eine gewisse Reichweite haben und dann anfangen, über bestimmte Themen zu sprechen, die gerade, ich sage es jetzt mal einfach oder plakativ, en vogue sind, weil sie vielleicht auch viele Menschen betreffen und auch Unternehmen daraus ein Interesse haben, daraus Kapital zu schlagen, dann auch davon profitieren. Und das erscheint vielleicht vielen Menschen dann so ein bisschen wie, ah ja, okay, sie ist auch auf den Zug aufgesprungen. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann das voll nachvollziehen. Und gerade jetzt beim Thema Mental Health, also mir war es zum Beispiel davor überhaupt nicht präsent auf Social Media. Erst seitdem ich halt drüber rede oder selbst betroffen war, eine Zeit jetzt davon, in der es mir wirklich richtig beschissen ging, habe ich auch irgendwie das mehr gesehen. Das ist ja auch so ein bisschen so, meine Freundin hat letztens gesagt, keine Ahnung, jetzt bin ich schwanger und jetzt sehe ich auf einmal ganz viele schwangere Frauen um mich herum. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es bei mir bei dem Thema auch war. Deswegen weiß ich, kann ich nicht beurteilen, ob ich da gerade einfach in meiner Bubble bin oder ob es generell ein Ding ist, was gerade so en vogue wird, so wie Nachhaltigkeit auch damals. Aber ich kann das total nachvollziehen und würde da gerne noch aber einen Gedanken ergänzen, weil ich finde es ganz spannend. Ich habe die letzten Jahre immer wieder beobachtet, dass es vor allem weibliche Influencer sind, die kritisiert werden. Und Männer oft nicht von dieser Kritik, die im selben Bereich arbeiten, betroffen sind. Und man sich heute, finde ich, auch die Frage stellen muss, warum werde ich dafür kritisiert, Werbung im Internet zu machen? Warum ist es aber bei Fußballstars oder bei Autoren, ich gender jetzt absichtlich nicht, warum kriegen die dafür keine Kritik? Also ich habe besonders jetzt beim Thema Mental Health gemerkt, dass ich da auch viele Kommentare oft von Männern bekomme, die sagen, heul nicht rum, du willst nur Aufmerksamkeit, keine Ahnung, übertreib nicht. Und dann sehe ich bei einem Felix Lobrecht, bei einem Kurt Krömer oder bei einigen Autoren, die über ihre Depression sprechen, was übrigens sehr wichtig ist, dass Männer das tun, weil das viel zu selten angesprochen wurde, dass die das auch öffentlich machen und voll auf die Schulter geklopft werden. Und bei denen ist es richtig cool und dann dürfen die auch ihren Merch dazu machen und da wird das gar nicht hinterfragt. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Frauen das nochmal ganz anders und viel kritischer gesehen wird. Und ich habe da noch keine komplett abgeschlossene Meinung. Ich finde es aber interessant, dass das nie thematisiert wird und so ein bisschen differenziert wird. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß oder ich kann das oder ich habe das auch mitverfolgt auf jeden Fall und verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass das, kann mir sehr gut vorstellen, dass das immer noch mit einem sehr oder mit sehr misogynen Strukturen unserer Gesellschaft auch zusammenhängt. Also es sind ja nicht nur Influencerinnen, aber eben auch in besonderem Maße sind auch Politikerinnen, die vor allem kritisiert werden, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen. Ich glaube, das ist etwas, was von Frauen eben erwartet wird, dass sie sich tendenziell eher unsichtbar machen, dass sie sich anpassen und schon mal gar nicht Geld verdienen und schon gar nicht schamlos Geld verdienen sozusagen. Also wenn ein Mann sich in den sozialen Medien präsent zeigt und zu Themen äußert, dann wird das irgendwie als eine Art Expertise verstanden. Mhm. Oder auch, es ist cool, er macht Business, er macht Money. Aber wenn Frauen das tun, dann wird das schon deutlich kritischer gesehen. Und wenn, finde ich, sollte diese Kritik auf alle gleichermaßen angewendet werden. Gibt es übrigens ein ganz spannendes Buch, wo ich auch nicht hinter allem komplett hinterstehe, aber von Wolfgang M. Schmidt und Ole Niemann, die haben ein Buch über Influencer, ich glaube, vor ein paar Jahren geschrieben.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja, ich glaube, du kommst auch nicht ganz so gut weg, aber ich finde trotzdem so die Analyse, die sie gemacht haben, insgesamt trotzdem ganz, ganz gut und zum Teil treffend, weil sowas, glaube ich, vorher auch noch nicht so häufig besprochen wurde. Überhaupt auch sich zu fragen, ab wann ist jemand ein Influencer, fand ich auch ganz, ganz spannend.
Fand ich spannend und vielleicht hören die beiden hier zu. Ich möchte gerne nochmal sagen, ich habe danach immer probiert, mit den beiden Gespräch zu führen, weil ich einige Dinge auch voll genauso sehe wie sie und bei anderen Dingen so dachte, ey, das ist jetzt einfach ein bisschen oberflächlich und wirklich nicht so richtig differenziert, aber sie wollten nie ein Gespräch mit mir führen und das fand ich super spannend, weil sie haben ja mehrere Influencer angesprochen, unter anderem mich. Und ich bin immer voll offen für Kritik, weil ich, glaube ich, auch echt viele Fehler gemacht habe und daraus probiere zu lernen. Aber ich war echt enttäuscht, dass die beiden nicht für dieses Gespräch bereit waren, weil ich dachte, ey, man kann sich doch gegenseitig so ein bisschen da eher befruchten. Und klar, ihr müsst doch nicht vorher mit Influencern Gespräche führen, damit ihr so ein Buch schreiben könnt. Aber mir hat es ein bisschen gefehlt, in diesen Austausch mit den beiden gehen zu können.
Kann ich nachvollziehen. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht lade ich die beiden auch mal hier ein, dann kann ich vielleicht auch noch mal besser nachvollziehen.
Das wäre doch cool.
Schauen wir mal. Du hast gerade schon gesagt, dass du es noch nicht so wahrgenommen hast, dass so Mental Health-Themen gerade viel auf Social Media besprochen werden. Ich habe den Eindruck, dass das auf jeden Fall gerade sehr zunimmt, dass immer mehr Personen über einst nicht so Instagrammable Themen wie Depression, Angststörungen, ADHS sprechen. Also allein der Hashtag Mental Health, habe ich mal nachgeschaut, hat auf TikTok über 32 Milliarden Views. und Depression kommt auf 18 Milliarden. Mhm. Und ich glaube, dass ein positiver Effekt davon sicherlich ist, dass solche Themen entstigmatisiert werden, auch wenn ich das Gefühl habe, dass sie heute schon deutlich weniger tabuisiert sind, als jetzt vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Und dass Menschen sich natürlich auch dann dazu austauschen können, digital, aber eben auch im analogen, echten Leben. Auf der anderen Seite würde ich sagen, pusht genau das System, also Social Media und unsere sehr kapitalistische Gesellschaft, vor allem diejenigen, die sich eben zu inszenieren wissen. Also dass wir vor allem Menschen sehen, die trotz ihrer psychischen Krankheit performen. Also die in der Lage sind, trotzdem aktiv zu sein. Und dann gibt es aber auch gleichzeitig Menschen, ohne das eine und das andere jetzt zu werten, aber es gibt andere Menschen, die eben zum Beispiel nicht mehr aus dem Bett kommen. Mhm. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht zu einer Art Verzerrung von gerade mentalen Gesundheitsthemen und Krankheiten führen kann. Deswegen würde mich interessieren, als eine Person, die selber aktiv ist, ich sage jetzt trotz ihrer Krankheit, vielleicht auch wegen ihrer Krankheit, wie siehst du das?
Also ich habe da voll viel mit meiner Therapeutin drüber gesprochen und mit meiner Coachin und vielen Expertinnen, weil ich manchmal selber bei mir das Gefühl hatte, ich lüge mich selber an, weil ich mal die 2,5 Monate gar nichts konnte, dann auch wochenweise einfach nur im Bett lag, dann aber irgendwann 1-2 Tage Energie hatte und ja trotzdem irgendwie noch in der Öffentlichkeit stehe. Und ich möchte mir einfach nicht anmaßen, über andere zu urteilen, wie es denn geht, weil ich verstanden habe, dass psychische Krankheiten wirklich nicht immer bedeuten, dass du nur wochenweise im Bett liegst. Und ich weiß nicht, ich folge einer Person, einer Frau, die blockt gerade den ganzen Tag oder nicht den ganzen Tag, das stimmt nicht. Sie sagt nach der Tagesklinik immer, wie ihr Tag war in der Tagesklinik und zeigt dann da auch ein paar Einblicke, die sie mit dem Handy gemacht hat. Und am Anfang fand ich das befremdlich, weil ich dachte, wenn du in der Tagesklinik bist, dann solltest du doch nicht den Fokus darauf haben, etwas zu filmen oder auf Social Media was zu machen. Und dann habe ich mich aber selbst wieder daran erinnert, ja, für mich ist es ehrlicherweise auch gar kein Biggie, manchmal einfach nur ein Foto oder ein Video zu machen und es erstmal unkommentiert bei mir im Archiv zu lassen und irgendwann darüber zu sprechen. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man in sich hineinfühlt, ob man das gut tut oder nicht. Und ich glaube, wir können das auch jahrelang immer noch kritisieren, aber wir leben inzwischen in einer Zeit, in der die Gen Z damit aufgewachsen ist, ihr Handy permanent dabei zu haben. Ich möchte nicht sagen, dass das cool ist. Man kann das auf jeden Fall kritisieren. Nur ich glaube, immer wieder darüber zu sprechen, macht das jetzt Sinn, darf man das machen oder nicht, ist halt so ein Ding, es wird sich eh nicht mehr ändern. Und von daher finde ich es von mir vermessen, anderen Leuten irgendwie zu unterstellen, dass sie vielleicht gar nicht so krank sind und noch viel zu viel Zeit für Social Media aufbringen können, weil wir wissen ja, Depression kann einfach bedeuten, dass du ein High-Performer bist auf der Arbeit und abends im Bett dann liegst und gar nicht mehr kannst und dir überlegst, dir das Leben zu nehmen. Also das kann auch Depression sein. Und deswegen höre ich da am Ende ehrlicherweise eher auf meine Therapeutin, wenn ich jetzt wieder auf mich gucke, die mir das schon zugesteht, wie es mir geht und gleichzeitig sagt, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss, auch am normalen Leben weiterhin teilzunehmen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und ich glaube, ich fand interessant, was du gerade gesagt hast, dass du selber, wenn du jetzt eine andere Influencerin oder eine andere Person, die auf Social Media aktiv ist, die ihr Leben aus der Tagesklinik beschreibt und davon erzählt, berichtet, dass du selber ja diesen Impuls hast, zu glauben, zu dir eine Meinung zu bilden, okay, aber glauben zu wissen, was für sie gut ist. Und ich glaube, das geht vielen von uns. Und es ist vielleicht auch erstmal ein natürlicher Impuls davon, was wir glauben, wie wir mit einer Krankheit umgehen müssten. Also wenn wir jemanden sehen, der krank ist, dann ist vielleicht der erste Impuls, ja, diese Person sollte sich doch jetzt komplett mit sich selbst beschäftigen. Und vielleicht ist das auch für viele Personen erstmal der richtige Umgang. Und wir wissen auch gleichzeitig überhaupt nicht, was eine Person neben dem Teil, den sie oder der Zeit, die sie auf Social Media verbringt, natürlich sonst noch macht. Und vielleicht ist sie da sehr in sich gekehrt. Aber ich glaube auch, wir müssen da Menschen jeweils zugestehen, ihren eigenen Weg mit Krankheiten zu finden. Und ich bin da selber sehr zwiegespalten. Ich glaube, dass es einerseits eben helfen kann. Auf der anderen Seite, genau, sehe ich es auch so ein bisschen kritisch, weil es auch immer wieder Influencer, Influencerinnen gibt, die einen eindeutiges Bild von einer Krankheit zeichnen oder auch Selbstdiagnosen fördern. Und manchmal finde ich auf eine Art auch ein, also jetzt vielleicht nicht auf Depressionen bezogen, aber es kann dazu führen, dass Menschen sehr viel schneller sich in ein Krankheitsbild einordnen und das Gefühl haben, wenn es mir mal irgendwie einen Tag nicht gut geht, dann habe ich direkt ja vielleicht wirklich eine depressive Phase. Aber es ist, glaube ich, in unserem menschlichen Leben sehr normal und menschlich, dass es uns ab und zu mal nicht gut geht. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, da auch immer mal wieder abseits von Social Media mit Menschen drüber zu sprechen, vielleicht auch einen Arzt oder einen Psychologen, Psychologin aufzusuchen und darüber zu sprechen, wenn man wirklich das Gefühl hat, einem geht es länger nicht gut. Aber ich glaube, dass solche Eigendiagnosen manchmal auf Social Media, also die sehe ich schon eher kritisch.
Da bin ich 100% bei dir, also 1000%. Ich habe letztens auf TikTok einen Filter entdeckt, den du benutzen kannst, der dir sagt, welche psychische Erkrankung du hast. Also allein daraus sowas Spielerisches zu machen, weißt du, dass du den Filter benutzt und dann sagt er dir, du hast eine Angststörung, du hast ADHS, du hast Depression und das postet man dann und manche glauben das ja in den jungen Jahren und sagen dann, oh ja, das könnte wirklich passen, weil mir ging es heute so und so. Das ist ganz schwierig und was ich auch schwierig finde, mir schreiben ganz oft Leute, die von mir wissen wollen, welche Medikamente ich nehme, welche Symptome ich jetzt genau hatte und so weiter und so fort. Und ich bin da ganz vorsichtig. Ich antworte zum Beispiel auf sowas, auch gerade wenn es um Medikamente und so weiter geht, gar nicht und sage immer, Leute, da müsst ihr bitte zum Arzt oder einer Ärztin gehen, da müsst ihr euch untersuchen lassen, da braucht ihr einfach Hilfe, das kann ich euch nicht beantworten, weil ich bin einfach betroffen, aber ich bin keine Expertin. Und ich sehe schon einige Leute auch im Internet, die aus Betroffenheit dann zu Experten oder Expertinnen werden und halt Tipps geben. Und ich glaube, da ist die Grenze erreicht. Also ich glaube, man kann schon seine Gefühle äußern. Und ich glaube, das hilft auch vielen, weil ich finde, manchmal hilft es ja, Sprache gibt dir ja auch eine Form manchmal von Macht oder Dingen, die du vorher nicht erklären konntest. Und wenn da Leute sind, die darüber sprechen, wie es denen ging, kann es ja sein, dass andere dann endlich, wie soll ich sagen, so jemanden gefunden haben, der das aussprechen kann, was man selber nicht konnte. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich, weil ich eben nicht so viel Scham besitze, darüber gesprochen habe, dass ich, als es mir wirklich richtig, richtig, richtig dolle schlecht ging, ins Bett gemacht habe ein paar Mal. Und ich habe darüber gesprochen, ohne da Tipps zu geben oder ohne das auch irgendwie in so eine Diagnose zu packen. Aber voll viele haben geschrieben, Lu, danke, dass du das ansprichst, weil das ist mir auch schon passiert oder ich habe mich nie getraut, darüber zu reden. Und ich glaube, das kann helfen, das kann verbinden. Aber sobald es in diese Grenze überschreitet, jetzt Tipps zu geben, finde ich das genauso wie du super schwierig.
Mhm. Jetzt wage ich zu bezweifeln, dass du, nachdem du die Geschichte erzählt bekommen hast, dass sich eine Firma mit, ich weiß nicht, Bettunterlagen bei dir gemeldet hat. Nee. Aber es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, die auf Menschen mit mentalen, also mit mentalen Krankheiten auf die zukommen und sagen, hey, hast du Lust auf eine Kooperation mit uns, die vielleicht Medikamente oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel vertreiben? Und ich weiß nicht, ob du die israelische Soziologin Eva Illouz kennst. Mm-mm. Oh, die ist toll. Also die Bücher sind ein bisschen, ja, schon sehr kompliziert. Also ich brauche da immer sehr lange, um die zu lesen. Aber sie beschäftigt sich einerseits sehr viel mit menschlichen Beziehungen oder auch Nicht-Beziehungen und aber auch mit Gefühlen. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Errettung der modernen Seele. Und darin schreibt sie, dass sie den Eindruck hat oder durch ihre Studien den Eindruck bekommen hat, dass Gefühle und psychische Probleme zu einer Art sozialem Kapital geworden sind. Also das heißt, wenn man sie über seine Gefühle und über psychische Probleme reden kann, dann gleicht das heute einem Statussymbol. Also dass man dadurch dann eben auch Geld verdienen kann. Und das soziale Kapital ist halt das eine. Aber auf Social Media wird, wie ich eben gesagt habe, ja auch finanzielles Kapital aus Krankheiten geschlagen. Also wir können Geld verdienen damit, wenn wir über Krankheiten sprechen und dann vielleicht eine Reichweite aufbauen und dann zum Beispiel Produkte vermarkten. Und das funktioniert natürlich besonders gut, wenn sich Menschen in einer vulnerablen Situation befinden. Also viele, die dir folgen, haben ja zum Beispiel dann auch vielleicht eine Krankheit oder eine Diagnose und suchen irgendwie verzweifelt nach Hilfe. Deswegen würde mich interessieren, wie stehst du dazu, wenn einerseits Unternehmen, aber eben auch Content-Creator, Influencer, Influencerinnen damit Geld verdienen?
Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, und ich kann auch von mir sagen, dass ich habe wirklich, nachdem ich damals, also letztes Jahr, das erste Mal darüber gesprochen habe, warum ich jetzt auch so lange auf Instagram nicht war und so und ein bisschen mehr da ins Detail gegangen bin, kannst du dir nicht vorstellen, Marilena, es kamen echt bestimmt 8 Anfragen innerhalb von 2 Wochen. Möchtest du ein Buch schreiben? Hier, wir haben hier, keine Ahnung, so Melatonin zum Einschlafen, und wir haben hier eine App, mit der man irgendwie runterkommen kann und die so ein bisschen Stress mindert und so. Also es kamen sofort Unternehmen auf mich zu, und da habe ich mich, also das fand ich einfach ekelhaft in dem Moment, weil ich mir dachte, Alter, ich schreibe hier gerade, mir geht es schlecht, und ihr schreibt mir, ob ich damit Werbung machen möchte. Weißt du, was ich meine so ein bisschen?
Ja, ich würde auch, also ich glaube, weswegen ich das Thema angesprochen habe, also ich habe irgendwie damit gerechnet. Ich habe jetzt zum Beispiel auf deinem Kanal ja jetzt auch keine große Werbung gesehen zu dem Thema oder zu, dass du irgendwelche Meditations-Apps oder so beworben hättest. Ich würde es auch ehrlich gesagt gar nicht, also die Kritik würde gar nicht unbedingt dir gelten, sondern vielmehr eben genau dieser gesellschaftlichen, ökonomischen Entwicklung. Also dass sozusagen Menschen dazu motiviert werden, ihr Innerstes nach außen zu stülpen, vielleicht auch teilweise gar nicht, also teilweise sind Menschen ja auch sehr jung, die auf Social Media unterwegs sind, können vielleicht selber noch gar nicht so genau einschätzen, was bedeutet das jetzt eigentlich für mein Leben, irgendwie für meine eigene Gesundheit so viel zu teilen. Und es ist einfach ein Anreiz, mit etwas Geld verdienen zu können. Und es gibt eben auch Menschen, für die ist das eben keine leichte Entscheidung zu sagen, ich nehme dieses Angebot nicht an. Und ich glaube, deswegen gilt meine Kritik vielmehr einerseits Unternehmen, aber generell auch dem Markt, der daraus entstanden ist. Also ich finde, wir sollten uns als Gesellschaft insgesamt vielleicht eher Gedanken darüber machen, was wir da akzeptieren oder was da irgendwie auch einerseits moralisch in Ordnung ist und wie man damit umgeht, wenn eben Menschen dazu angetrieben werden, mit Themen, die eigentlich ihre Gesundheit betreffen, Geld zu verdienen und vor allem Unternehmen dadurch bereichern.
Da würde mich jetzt voll interessieren, Marilena, wo du deine Grenze ziehst. Weil wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, du hast jetzt zum Beispiel Meditation angesprochen. Mir hat Meditation voll geholfen. Ich weiß auch, dass Meditation super dolle helfen kann. Was mir nicht hilft, ist irgendein, keine Ahnung, Kristall, den ich in der Hand nehme und der mir irgendwie gute Energie gibt. Weißt du, also es gibt ja manche Dinge, die wirklich durch Studien belegbar sind, die deiner mentalen Gesundheit helfen können. Wäre das dann für dich aber trotzdem etwas, was zu dolle kapitalisiert wird und nicht beworben werden sollte? Oder wo ziehst du da eine Grenze?
Ich finde es auf jeden Fall nicht einfach, darauf eine Antwort oder eine klare Antwort zu geben. Ich finde grundsätzlich, dass Menschen, die auf der Suche sind nach Hilfe, wenn sie krank sind, psychisch oder körperlich, dass Meditation helfen kann, in vielerlei Hinsicht Menschen helfen kann, sich besser zu fühlen oder vielleicht auch gesünder zu werden, wenn das durch Studien belegt ist. Das möchte ich gar nicht anzweifeln. Ich glaube, es gibt Unternehmen, die es sozusagen als einfache Lösung darstellen oder eben es so bewerben, dass man das Gefühl hat, ich brauche jetzt wirklich nur noch dieses Produkt oder diese App und dann geht's mir besser. Ich glaube, das sehe ich eher problematisch. Und ich glaube, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass das eben nicht durch Menschen auf Social Media gegen ein Honorar beworben wird. Weil ich glaube, das sorgt dafür, dass es dann auch teilweise Menschen gibt, die über etwas besser sprechen, als sie es dann eigentlich in Wahrheit vielleicht auch empfunden haben. Einfach aus diesem Druck heraus, dass sie wissen, sie müssen dieses Unternehmen in dem Moment zufriedenstellen, weil das bezahlt sie. Also es ist ja keine Beziehung auf Augenhöhe in dem Moment. Und wenn etwas als Werbung klar benannt ist, dann macht es das einfacher. Und da gibt es ja auch immer mehr Gesetze und Bestimmungen. Und das finde ich gut. Ich finde einfach, es ist wichtig, weil Menschen vertrauen Menschen, denen sie vielleicht auch schon länger folgen. Und deswegen geht damit eine gewisse Verantwortung einher. Die sollte aber nicht nur bei den Influencerinnen und Influencern liegen, sondern auch vor allem bei dem Unternehmen und bei der Gesellschaft an sich, die sich darüber Gedanken macht und auch Politik. Wie wollen wir damit umgehen? Wie können wir Menschen schützen vor falschen Entscheidungen, die sie im Zweifelsfall noch kränker machen?
Ja, verstehe ich. Ich habe noch ein Beispiel, das ich dir unbedingt erzählen will, weil wir jetzt gerade darüber sprechen. Ich habe letztens auf Instagram auch Werbung gesehen von einer Influencerin, die für Anti-Stress-Knete Werbung gemacht hat. Und ich fand das super spannend, weil ich mich ja generell auch gerade viel damit auseinandersetze, ne? Wie komme ich nicht mehr in so eine Spirale? Wie kann ich auch in manchen Situationen, ja, besser vielleicht auch mit Stress, der wiederkommt, umgehen, weil ich einfach merke, dass ich das nicht mehr so gut kann seit meinem Burnout. Und dann habe ich mir diese Knete gekauft und habe die mal getestet. Und das war so eine Knete, die riecht nach Lavendel. Habe ich das ausprobiert und der Geruch war auch relativ schnell weg und dachte mir, okay, das ist für mich ein Produkt, was einfach der größte Scheiß ist, ehrlicherweise. Und das ist für mich so die Stufe gewesen, wo ich dachte, okay, also das geht nicht.
Mhm. Es hat für mich auch immer noch irgendwie auf eine Art diesen Beigeschmäckle von, ich knete jetzt meinen Stress weg und dann funktioniere ich
ja,
wieder. Aber
ja.
So what? Diese Sache wird von heute auf morgen auf jeden Fall nicht verschwinden. Und deswegen würde mich jetzt interessieren, wir haben jetzt so viel über auch über Kooperation und Geld gesprochen. Du gehst ja momentan keine oder weniger Kooperation ein. Du hast auch deine öffentlichen Auftritte, unter anderem bei Dieb und Deutlich, zur Ruhe gesetzt, dich da sozusagen. Womit verdienst du denn jetzt überhaupt dein Geld? Wie ist die Situation da gerade bei dir, wenn du darüber sprechen magst?
Ja, voll. Also ich probiere es mal zusammenzufassen. Ich hatte ja in meiner Phase, in der ich sehr viel auch nach außen mit dem Thema Nachhaltigkeit mich beschäftigt habe, ja damals meinen Online-Shop gegründet, Naturalu, weil ich nämlich vorhatte, nicht mehr Influencerin zu sein, sondern mein Geld mit nachhaltigen Produkten zu verdienen. Das hat im Grunde, ich glaube, da spreche ich heute das erste Mal so offen drüber, nicht geklappt. Ich bin damit gescheitert, weil ich einfach nicht mit den großen Supermarktketten und Drogeriemärkten mithalten konnte, die in ja viel größeren Mengen billig produzieren konnten und ich halt voll drauf geachtet habe, woher kommen die Produkte, wie werden die produziert und damit einfach immer andere Preise aufrufen musste. Und ja, die Konkurrenz einfach zu groß war. Das heißt, damit habe ich es nicht geschafft, ja, zu leben und auch meine Mitarbeitenden zu bezahlen. Und habe dann später eine Beratungsagentur mit meiner Freundin gegründet, in der ich Unternehmen oder auch viele Stiftungen dabei unterstützt habe, wie man auf Social Media kommuniziert, um auch gesellschaftsrelevante Themen unter anderem nach außen zu tragen. Das hat mir Spaß gemacht, aber das ist mir dann alles zu viel geworden. Und dann kam ehrlicherweise mein Burnout. Und da war es nicht so, dass ich mich entschieden habe, sondern ich musste einfach mit allem aufhören. Also ich habe meinen Job kündigen müssen bei Dieb und Deutlich. Ich habe die Beratungsagentur zumachen müssen. Genau, und habe dann auch erstmal keine Kooperation gemacht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, im Moment bin ich darauf angewiesen, weiterhin ein paar Kooperationen zu machen, weil ich nicht mehr ich möchte nicht mehr auf Bühnen stehen, ich möchte auch nicht mehr im Fernsehen zu sehen sein gerade, ich möchte auch keine Beratungen mehr machen, das stresst mich alles total und der ehrlicherweise privilegierteste Weg ist weiterhin meine Reichweite gerade ja zu kapitalisieren, kann man dann sagen, wenn ich halt Werbung mache, möchte das aber auf Dauer nicht und deswegen würde ich gerne back to the roots. Ich komme eher so ein bisschen aus dem Handwerk und auch aus der Gastro. Ich habe früher ganz, ganz viel in der Gastro gearbeitet und würde einfach gerne, ich ziehe aus Berlin weg, weil ich nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen möchte und gehe in die Heimat und würde da super gerne so eine Mischung aus einem kleinen Café und Buchladen und Begegnungsort für Menschen irgendwie kreieren, wo ich natürlich auch mit dem Kaffee und den Büchern Geld verdiene, aber das einfach im Offline-Leben mache und nicht mehr so im Online-Leben.
Das wäre nämlich meine letzte Frage gewesen. Wie geht's jetzt weiter? Ich habe natürlich in deine letzte Podcast-Folge Lu reingehört, in der du genau das erzählst, gemeinsam mit Markus, dass du zurück in die Heimat nach Braunschweig gehst. Und da hast du auch in der Podcast-Folge gesagt, dass du nämlich etwas machen möchtest, von neu starten, das erstmal nichts mit Social Media zu tun hat. Und könntest du dir vorstellen, denn dann auch, angenommen, du bist in diesem Café und du hast Menschen aus der Umgebung, die dich dort besuchen, vielleicht auch extra manchmal anreisen, dass dann Social Media eine kleinere Rolle in deinem Leben spielen wird?
Ja, soll es. Also ich würde gerne einfach morgens um 8 Uhr in mein Café gehen und da bis 17 Uhr sein und in dieser Zeit nichts mit Social Media zu tun haben wollen. Also das wäre bestenfalls das, was ich mir wünsche, aber du weißt ja selber, wie es ist, egal ob man einen Podcast oder einen Kaffee hat, heutzutage hast du ja mit allem Social Media, um etwas zu bewerben. Also ich glaube nicht, dass ich Social Media komplett den Rücken kehren will. Ich will einfach ruhiger sein in Form von, ich will nicht mehr auf jeder Hochzeit tanzen, ich will nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen. Am besten bin ich ehrlicherweise für viele einfach uninteressant und trotzdem werde ich, und das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich mich da so für schämen muss, meine Reichweite behalten, weil sie einfach ein krasses Privileg ist. Egal, ob ich über die Europawahl spreche oder dann auch das Privileg haben darf, einmal im Monat eine Kooperation umzusetzen, damit ich einfach die Miete für den Laden im Café schon drinne habe und mir da keine Gedanken machen muss. Ich weiß, dass wir das alles auf einer sehr privilegierten Ebene besprechen. Ich weiß aber, dass das tausende Menschen auch machen und ich habe immer so ein schlechtes Gewissen dabei, weißt du? Ich habe jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen, das auszudrücken, weil wir sehr kritisch hier über Influencer gerade sprechen und ich weiß, dass ich Teil davon bin und ich weiß auch, dass ein Ole oder ein Wolfgang M. Schmidt da kritisch über mich gesprochen hat und ob man das jetzt glauben mag oder nicht, ich hinterfrage mich immer krass selber und mir ist es manchmal selber voll unangenehm und gleichzeitig ist es mir nicht unangenehm genug, als dass ich dieses Privileg nicht weiter auch dann ausleben will.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, also es mag eine privilegierte Situation sein, Reichweite zu haben. Auf der anderen Seite, du hast sie über Jahre lang aufgebaut. Also es steckt ja sehr viel Arbeit dahinter. Und es ist ja auch viel, was du dafür einstecken musst. Also es ist ja auch ein großer Kompromiss, den du damit eingehst. Ich glaube, es gibt Menschen, die sagen würden, ich würde vielleicht gerne diese Reichweite mit dir eintauschen. Aber es gibt, glaube ich, mindestens genauso viele Leute, die sagen, auf gar keinen Fall. Ich möchte das. Dieses, was du als Privileg bezeichnest, möchte ich nicht. Und es ist eine bewusste Entscheidung, die du triffst, dass du sagst, du möchtest diesen Weg weitergehen. Und ich glaube, wenn man eine Entscheidung für sich trifft, dann dazu zu stehen, ich finde nicht, dass du dich dafür schämen musst. Und letztendlich tragen wir sozusagen die Konsequenzen unserer Entscheidung und übernehmen dafür Verantwortung. Und mir scheint, als wenn du dir sehr viele Gedanken darum machst. Und ich finde, Menschen, die von sich selbst behaupten, dass sie nicht immer die richtigen oder perfekten Entscheidungen getroffen haben. Das habe ich in meinem Leben sicherlich auch nicht. Aber aus diesen Entscheidungen lernen und offen sind, mit anderen darüber zu stehen und irgendwie agree to disagree, finde ich immer ganz gut. Also wir müssen ja nicht immer alle einer Meinung sein. Und ich glaube, ich bin selber teilweise, würde ich sagen, eine People-Pleaserin, nicht mehr so sehr wie früher. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, da auch manchmal einfach sich zu denken, mein Gott, sollen die anderen halt irgendwie reden, sich davon irgendwie so ein bisschen zu distanzieren, habe ich den Eindruck, ist eines der besten Dinge, die man für seine mentale Gesundheit tun kann.
Ja, das hast du jetzt schön zusammengefasst und ich hoffe, dass ich das, was du gerade gesagt hast, irgendwann auch zu 100% fühlen werde. Also ich mache da gerade Fortschritte und gehe da schon anders mit um und werde das auch in Zukunft anders handhaben, aber zu 100% bin ich da noch nicht und weiß auch nicht, ob ich es jemals sein werde. Ich mache mir schon immer Gedanken darüber, was andere über mich denken. Und das hat übrigens auch dazu beigetragen, dass ich gar nicht mehr so politisch zum Beispiel auf Instagram bin. Also das ist auch ein Punkt. Ich habe einfach zu oft zu sehr darüber nachgedacht, wen habe ich jetzt verärgert, wen habe ich nicht mitgedacht, kacke. Jetzt ist es irgendwie in der feministisch-aktivistischen Bubble so, dass ich denen zu weiß und zu privilegiert bin. Und irgendwann habe ich einfach ganz meine Klappe gehalten, was vielleicht auch nicht so gut ist, ich weiß es nicht, aber es hat mir einfach zu viel Kopfschmerzen gemacht, dass ich immer gedacht habe, mögen die mich jetzt? Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Habe ich das richtig gemacht? Das war mir irgendwann too much.
Das ist erstmal eine wahrscheinlich gute Entscheidung für dich, dich davon zu distanzieren. Und ich glaube, da kann niemand von außen jetzt bewerten, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und vielleicht geht es auch gar nicht darum. Und es gibt ja weiterhin Menschen, die es tun und sich da streiten und diskutieren. Und manche können das gut ab, andere weniger. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass du deinen Weg gehst. Ich finde es gut. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir werden ja, wie du das gerade angekündigt hast, trotzdem wahrscheinlich das eine oder andere erfahren. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute, du, für deinen nächsten Sinneswandel und für deine Zukunft.
Danke. Und du bist herzlich eingeladen, irgendwann mal einen Kaffee trinken zu kommen, ohne Fotoshooting dann, so wie wir es früher gemacht haben. Bitte, sondern einfach nur mit einem guten Buch und einem schönen Hafermilch-Cappuccino.
Das klingt hervorragend. Ich melde mich hiermit schon mal an.
Super.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Luisa gefallen hat, teilt es gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und falls ihr meine Arbeit finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me/sinneswandelpodcast schickt. Alle weiteren Infos und Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.